Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf Lora 92,4. Heute von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und mit meinen Gästen möchte ich heute übers Grillen sprechen. Aber nicht darüber, dass Grillen das Isarufer hier in München zumüllt oder generell zu viel Fleisch konsumiert wird dabei. Beides problematisch, aber wir wollen heute unter den Grill schauen und uns der Holzkohle widmen. Wo kommt sie her? Wie wird sie produziert? Ist sie schädlich für den Wald und den Mensch? Braucht es eventuell sogar Alternativen? Mit mir im Studio sind dazu Jasmin und Johanna von Pro Regenwald, die uns durch die heutige Sendung begleiten werden. Wir wollen auch gleich ins Thema einsteigen, hören zuvor aber ein wenig Musik mit Run for Me von Amy Midlern. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf Lora 92,4 mit Pro Regenwald und all der Holzkohle, die wir fürs Grillen verwenden. Bei mir ist Jasmin von Pro Regenwald, die uns alles erklären wird, was es zu Holzkohle zu wissen gibt. Jasmin, ich weiß, dass Kohle besser brennt als Holz und auch nicht so viel Rauch dabei. Aber was genau ist denn Holzkohle, Jasmin?
Also Holzkohle besteht zu 70 oder bis zu 90% aus Kohlenstoff und deswegen brennt sie auch so gut. Bei Holz hingegen liegt der Anteil dann nur bei 50% circa. Außerdem kann man sagen, dass Holzkohle nur 10% Wasser enthält, was bei einfachem Holz natürlich auch viel mehr ist. Und aus Holz wird also quasi alles Überflüssige entfernt und dann entsteht Holzkohle. Logischerweise geht dabei auch Gewicht und Volumen verloren. Also man kann sagen, pauschal ungefähr aus 100 Kilo Holz wird dann am Ende zwischen 20 und 40 Kilo Holzkohle.
Holzkohle hat also eine sehr spezielle Zusammensetzung. Wie wird sie denn aber überhaupt gewonnen? Also wie wird aus Holz Kohle?
Also das eigentliche Verfahren ist eigentlich seit Jahrtausenden das gleiche geblieben. Der Trick dabei ist, dass man Holz trocknet und es dann auf sehr hohe Temperaturen erhitzt, aber ohne dass es dabei verbrennt. Und das macht man dadurch, dass man eben keinen Sauerstoff hinzugibt, beziehungsweise den Sauerstoffzufuhr ganz streng überwacht. Also man gibt nur so viel Sauerstoff hinzu, dass die Kohle immer noch verglüht, aber nicht so viel, dass sie wirklich anfängt zu brennen.
Das klingt jetzt einerseits sehr wissenschaftlich und sehr, sehr technisch. Andererseits sagst du aber auch, dass das Verfahren seit mehreren Jahrtausenden angewendet wird. Das ist aber eine ziemliche Millimeterarbeit. Was braucht es denn da an speziellen Geräten, um den Sauerstoffgehalt so überhaupt zu kontrollieren?
Also für diese traditionellen Kohlenmeiler braucht es eben überhaupt gar nicht so viel. Das funktioniert dann ungefähr so, man braucht erst so einen senkrechten Schacht. Und da drumherum stapelt man dann das Holz. Abgedeckt wird das Ganze dann mit Heu, Laub oder Stroh, irgendwas Trocknem. Und dann wird alles bis auf eben den Schacht in der Mitte mit Erde oder einem Gemisch aus Lehm luftdicht abgedichtet. Dann entzündet man das Holz und reguliert dann eben durch Löcherbohren oder Löcherstopfen, je nachdem, den Sauerstoffgehalt. Und ein erfahrener Köhler kann dann eben am Rauch, an der Farbe und so weiter erkennen, ob zu viel oder zu wenig Sauerstoff im Kohlenmeiler sich befindet. Das Ganze dauert dann mehrere Tage oder sogar Wochen, bis der Vorgang dann völlig abgeschlossen ist. Und dann am Ende muss der ganze Kohlenmeiler gelöscht werden und es muss ziemlich schnell und auf einmal passieren, weil wenn dabei dann die Kohle zu brennen beginnt, dann wird das Ganze so schnell, so heiß, dass man es nicht mehr stoppen kann und dem sich auch nicht mehr annähern kann und dann hat man erst keine Kohle, sondern nur noch verbrannte Asche.
Okay, das ist das traditionelle Verfahren, aber so wird auch heutzutage sicher keine Kohle mehr hergestellt. Welche Verfahren wendet man denn heute an?
Witzigerweise ist das Verfahren eigentlich wirklich noch genauso in vielen Ländern gang und gäbe, also gerade in Afrika oder Südamerika, aber auch zum Beispiel in Polen wird noch so Kohle hergestellt. In Deutschland eher nur noch so als Hobby oder um diese traditionelle Köhlerei ein bisschen am Leben zu halten. Wir haben in Deutschland hauptsächlich Retortenöfen. Das Prinzip ist auch hier das gleiche, nur ist natürlich alles ein bisschen optimiert. Man hat eine höhere Ausbeute, man kann ja die Nebenprodukte auch dabei auffangen. Das ist so ziemlich der Hauptunterschied. Also bei der Verkohlung, da entsteht auch Teer, Harze, Methan und verschiedene andere Gase. Und bei der traditionellen Methode werden die einfach so in die Umwelt abgegeben. Und in Retortenöfen kann man die eben auffangen, weiterverwerten und auch die entstandene Wärmeenergie nutzen.
Also sind, wenn ich dich richtig verstehe, Retortenöfen die umweltfreundliche Methode der Holzkohleherstellung?
Sagen wir umweltfreundlichere Methode, also zumindest unter Idealbedingungen. Bei dieser Weiterverarbeitung der Nebenprodukte entstehen nämlich auch wieder andere Abfallprodukte und Abwässer, die giftig sein können. Und wenn die nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, dann ist es natürlich auch eine sehr hohe Umweltbelastung. Das heißt also, die Abfallentsorgung kostet auch nochmal zusätzlich Geld, wobei Retortenöfen eh schon ziemlich hohen Investitionsaufwand bedeuten. Das muss man eben erstmal stemmen können.
Ist die Verschmutzung der Umwelt durch diese Neben- oder Abfallprodukte, die du erwähnt hast, also der Grund, warum wir uns gut überlegen sollten, überhaupt Holzkohle zu nutzen?
Leider ist es nicht der Grund, sondern eher ein kleineres Problem bei der Holzkohleherstellung. Das Schlimmste daran ist bei uns zumindest die Herkunft unserer Holzkohle bzw. die verwendeten Holzer. Deutschland produziert nämlich nur sehr wenig eigene Holzkohle, verbraucht aber ziemlich viel. Also wir sind mit 250.000 Tonnen pro Jahr der größte Holzkohleverbraucher Europas. Zumindest laut einer Pressemitteilung des WWF. Und von dieser Holzkohle, die wir verbrauchen, produzieren wir aber nur 10% selbst. Also 90% werden importiert. Und laut dem Bundesamt für Statistik kommen die größten Teile unserer Holzkohle aus Polen, dann aus Paraguay und Nigeria. Das sind alles Länder, die für illegalen Holzeinschlag bekannt sind und wo es auch ein großes Problem ist und ganze Ökosysteme dadurch zerstört werden. Und bei uns landet dann dieses Holz als Grillkohle im Supermarkt.
Jetzt gibt es aber in Deutschland doch bestimmt Gesetze, die die Einfuhr von dem illegal geschlagenen Holz verhindern, das du gerade angesprochen hast.
Ja, es gibt sogar eine EU-weite Holzhandelsverordnung, heißt die, die genau das tun soll. Also die zwingt dazu, nachzuweisen, dass Holz aus legalem Einschlag stammt. Das Problem ist nur, dass diese Holzhandelsverordnung sich nicht auf bereits verarbeitete Holzprodukte bezieht, zumindest nicht auf alle. Ausgenommen sind da zum Beispiel Musikinstrumente oder eben auch Holzkohle.
Wir können unseren Hörern also raten, sich vor dem Kauf von Grillkohle genau durchzulesen, was auf der Verpackung steht. Das Herkunftsland und die Art des Holzes müssen doch sicherlich angegeben werden.
Erstens muss es nicht unbedingt angegeben werden und zweitens reicht es leider nicht, dem zu vertrauen, was auf der Packung steht, weil es oft einfach nicht stimmt. WWF hat eine aktuelle Marktanalyse durchgeführt und da kam raus, dass bei 80% der getesteten Produkte falsch deklarierte Holzarten in den Grillkohlesäcken waren. Und bei 40% der getesteten Produkte waren sogar Tropenhölzer. Die Krönung des Ganzen war ein Produkt, das groß mit der Aufschrift kein Tropenholz geworben hat und dann aber komplett aus Tropenholz bestand. Also da kann man sich wirklich nicht drauf verlassen.
Wir sollten als Verbraucher bzw. Holzkohlenutzer also ganz genau hinschauen, was wir im Supermarkt kaufen, wo es herkommt. Denn welche Auswirkungen die Holzkohleproduktion haben kann, hören wir gleich nach Take Me to the Riot von den Stars am Beispiel Paraguays. Zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und Holzkohle. Von Jasmin haben wir erfahren, dass in einem großen Teil der handelsüblichen Holzkohle Tropenhölzer oder Hölzer aus geschützten Wäldern verarbeitet werden und der Verbraucher dies oft nicht erkennen kann. Du meintest, Jasmin, dass die meiste Holzkohle, die wir importieren, aus Polen, Paraguay und Nigeria stammt. Welchen konkreten Auswirkungen hat denn Holzkohleherstellung vor Ort? Um was für Gebiete handelt es sich denn überhaupt?
Also die britische Umweltorganisation Earthside hat zum Beispiel im Juli einen Bericht veröffentlicht, der den Weg von Holzkohle aus unseren Supermärkten hier in Europa oder den USA zurückverfolgt hat, bis in den Trockenwald Gran Chaco. Der streckt sich über Teile von Bolivien, Argentinien, Brasilien und eben auch Paraguay. Hinter dem Amazonas-Regenwaldgebiet ist es so das größte Waldgebiet des Kontinents dort. Der Gran Chaco ist eben auch ein Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten, zum Beispiel Jaguare, Pumas oder Tukane. Und es gibt dort auch noch ein unkontaktiertes Volk, die Ayuero, die eben zu den wenigen noch isoliert lebenden Völker Südamerikas gehören. Und all das wird nun eben bedroht von der voranschreitenden Abholzung des Gebiets. Und laut den Zahlen einer Umweltschutzorganisation in Paraguay werden im Gran Chaco täglich 1.300 Hektar pro Tag abgeholzt, also allein in Paraguay.
Und für diese 1.300 Hektar ist tatsächlich die Abholzung für Holzkohle verantwortlich oder was ist der andere Grund und wie steht denn die Regierung dazu?
Genau genommen ist die Regierung da sogar mit oder sogar hauptverantwortlich. Die hat nämlich vor einigen Jahren begonnen, regierungseigene Waldgebiete weiter zu verpachten. Und zwar an Firmen, die sogenannte Landnutzungsänderungen vornehmen. Das heißt dann im Endeffekt einfach, dass Wald gerodet wird und zu Ackerflächen oder Viehweiden umgewandelt wird. Und der dabei entstehende Abfall, in Anführungszeichen, also einfach die frisch gefällten Bäume, gehen dann zum Beispiel an Pricapa. Das ist so eine der größten Holzkohleherstellungsfirmen in Paraguay. Und die beliefern sowohl die USA als auch EU-Länder.
Es ist also tatsächlich so, dass wenn wir hier grillen, wir dann Holzkohle aus Paraguay, aus dem Gran Chaco kaufen.
Ja, das ist tatsächlich so. Also Pricapa hat eine Partnerfirma in Spanien und von da aus gelangt dann diese Grillkohle auch in unsere Supermärkte, Discounter und Baumärkte.
Und die Regierung Paraguays unterstützt das Ganze noch, beziehungsweise steht sogar hinter dieser Abholzung des Gran Chaco.
Ja, das ist erschreckend, aber die Nutzung des Landes wird so befürwortet. Der Präsident hat sich sogar einmal das Wort ausnutzen benutzt, also hat aktiv dazu aufgerufen, ausländische Firmen und andere, dass sie in das Land Paraguay investieren und eben das Land nutzen und ausnutzen. Rausgeredet wird sich dann immer ein bisschen, dass man ja sagt, das Land ist nur verpachtet, also nur vorübergehend, und wenn dann der Pachtvertrag ausläuft und so weiter, dann hat auch die wirtschaftliche Nutzung ein Ende. Aber das ist leicht gesagt, aber wenn halt einmal Wald abgeholzt ist und so weiter, bis da wieder neuer Wald entsteht, das dauert natürlich einige Jahrzehnte und da muss dann noch aktiv aufgeforstet werden, dass das überhaupt passiert.
Du hast gesagt, dass die Bäume, also der anfallende Abfall von Pricapa für die Holzkohleherstellung genutzt wird. Ist dann die Holzkohleherstellung nicht der Auslöser für die Abholzung, sondern eben einfach nur ein zusätzlicher Nutznießer?
Ja, die gleiche Argumentation hat auch Pricapa, dass eben nur Abfälle verwendet werden und nicht Bäume extra gefällt werden. Aber man muss dazu sagen, dass das Ganze sich erst dadurch rechnet. Also einfach dieses Waldgebiet abzuholzen und dann eben umzuwandeln etc., da Ackerwirtschaft zu betreiben oder Vieh weiden zu lassen, bis das dann wirklich Gewinn abwirft, das würde eine ganze Weile dauern. Aber durch diese Holzkohleherstellung, wo eben gleich schon während der Umwandlung sozusagen Geld verdient wird, ja, rechnet sich das erst.
Neben Paraguay ist auch Polen ein wichtiges Importland, hast du gesagt. Eben speziell für Holzkohle. Und innerhalb der EU ist es doch aber sicher möglich oder sicher nicht möglich, einfach illegal in großem Stil geschützte Gebiete einzuschlagen. Oder sehe ich das falsch?
Also erschreckenderweise ist es doch möglich und vor allem auch wird es wirklich so betrieben in weiten Teilen Osteuropas. Also nicht nur in Polen, auch in Rumänien oder der Ukraine. Gerade dort, wo die letzten unberührten Urwälder Europas liegen. Es gibt eben gerade in der EU eine extrem hohe Nachfrage nach Holz und Holzprodukten und es ist natürlich dann verlockend, das reiche Angebot vor der Haustür auch zu nutzen. Und deswegen gibt es da eben in diesen Gebieten viel illegalen Holzeinschlag. Das Holz landet dann in IKEA-Möbeln, Bleistiften, Holzpellets oder halt Holzkohle. Und man muss auch dazu sagen, dass nicht in allen Gebieten, wo dann Holz geschlagen wird, dass das wirklich geschützte Gebiete sind. Aber auf der anderen Seite werden eben auch Studien, die geschützte Gebiete ausfindig machen sollen oder schützenswerte Gebiete ausfindig machen sollen, gezielt behindert. Und die zuständigen Behörden sind da auch Teil davon, beziehungsweise kontrollieren das nicht genug. Ich habe keine genauen Zahlen zu Polen, aber Greenpeace hat eine Studie veröffentlicht über Rumänien. Und die besagt, dass 2013 und 2014 über 1 Million Kubikmeter Holz illegal geschlagen wurden in Rumänien. Sie sagen auch, dass es pro Tag 62 Fälle von illegalem Holzeinschlag gibt dort, aber nur 15% oder sogar noch weniger letztendlich vor Gericht landen.
Für solche Fälle wird dann immer darauf verwiesen, dass es doch bestimmte Zertifikate oder Siegel gibt, die Herkunft und Produktion von Holz und Holzprodukten, die Nachhaltigkeit letztlich gewährleisten. Spontan fällt mir da zum Beispiel das FSC-Siegel ein, das man ja immer häufiger sieht.
Ja, das FSC-Siegel garantiert nach eigener Aussage kontrollierte Herkunftsorte und dass diese Herkunftsorte eben auch sozialen, ökonomischen und ökologischen Anforderungen gerecht werden und dass mit den Ressourcen schonend umgegangen wird. Aber man muss dazu sagen, dass diese Kontrollen eben nicht immer erfolgreich sind, beziehungsweise das nicht wirklich garantieren kann, dass es dann auch letztendlich so ist. 2015 gab es dann einen bekannten Fall, den Schweighofer-Skandal. Das ist eine holzverarbeitende Firma aus Österreich, die auch hauptsächlich ihr Holz aus Rumänien haben. Die hatten das FSC-Siegel und dann wurde aber durch spätere Kontrollen festgestellt, dass sie den größten Teil ihres Holzes aus illegalem Holzeinschlag beziehen. Inzwischen wurde ihnen das Siegel auch aberkannt, aber die ersten Jahre hatten sie es auf jeden Fall, obwohl sie mit illegalem Holz gearbeitet haben. Und ich hatte vorhin ja auch die Marktanalyse vom WWF erwähnt. Wir haben bei FSC, zertifizierten Grillkohlen keine Tropenhölzer gefunden, aber auch da viel Holz, das falsch deklariert war einfach.
Alles in allem hört sich das jetzt eher deprimierend an. Wer jetzt keine Tropenhölzer verheizen will oder sich an der Abholzung von Urwäldern und Wäldern in Osteuropa beteiligen will, worauf sollte der denn beim Grillen achten? Oder ist es besser, gleich ganz damit aufzuhören?
Nee, ganz aufhören muss man nicht unbedingt. Es gibt inzwischen auf jeden Fall auch Alternativen. Also auf der sichersten Seite ist man natürlich, wenn man einfach auf Elektro- oder Gasgrill umsteigt. Aber das ist ja vielen Leuten nicht so recht, denen dann den Geschmack oder das Aroma oder das Flair verloren geht. Wenn man bei Kohle bleiben will, dann gibt es erstmal zwei bekanntere Alternativen. Einmal Holzkohle aus Kokosschalen oder aus Olivenkernen, die dann wirklich auch nur aus Abfällen besteht. Auch der Naturschutzbund empfiehlt Olivenkernkohle, die dann normalerweise aus Griechenland kommt. Die gibt es zwar nicht bei uns einfach so im Supermarkt zu kaufen, aber man kann die relativ leicht online bestellen. Es kostet auch ein bisschen mehr als normale Grillkohle, aber dafür müsste man vielleicht einfach 2-3 Mal weniger grillen als normal.
An diesem Punkt der Alternativen wollen wir im zweiten Teil der Sendung anknüpfen. Dann ist Aaron Arma zu Gast, der biologische Kohle oder Grillkohle verkauft. Warum er das macht und was an seiner Holzkohle besonders ist, erfahren wir nach den Öko-News mit Johanna. Zuerst hören wir aber Your Way is the Way Home von Tired Pony.
Polen zersägt weiter Urwald und seine Glaubwürdigkeit. Trotz wochenlanger Proteste vor Ort, in der Hauptstadt Warschau oder gar aus dem recht fernen Brüssel, lässt die konservative Regierung in Warschau weiterhin im Białowieszer Urwald Bäume fällen und damit ein ganzes Weltnaturerbe zerstören. Nicht nur Umweltschützer sehen rot, sondern auch die EU. Białowieża ist einer der letzten Urwälder Europas. Ein Drittel des von der UNESCO zum Weltnaturerbe gekürten 150.000 Hektar großen Forstes liegt auf polnischer Seite. Zwei Drittel gehören zu Weißrussland. Die polnische Regierung scheint die EU-Zugehörigkeit des Landes endgültig vor den Baum fahren zu wollen. Anfang August ordnete der Europäische Gerichtshof in Luxemburg auf Antrag der Brüsseler EU-Kommission in einem Eilverfahren den Stopp der Rodung der Biosphäre an. Warschaus Umweltminister Jan Szyszko scherte sich jedoch nicht darum und schickte seither an jedem Tag die Holzfäller an die Arbeit, die sich mit ihren Harvestern durch den Wald fressen und dabei auch an Polens Glaubwürdigkeit sägen. Als Grund für die Maßnahmen führt Polen einen angeblichen Befall des Urwaldes mit Borkenkäfern an. Ein anderes Mal geht es um die wirtschaftliche Verwertung des Holzbestands. Und zwischendurch geht es wohl vor allem darum, sich aus Brüssel einfach nichts vorschreiben lassen zu wollen. Ein politisches Statement, den Erwartungen der Unterstützer der konservativen Regierung geschuldet. Und die schlagen sich mittlerweile mit den Umweltschützern im Wald, die sich seit Wochen den Harvestern und Waldarbeitern entgegenstellen und hoffen, dass der Albtraum der Waldzerstörung im zivilisierten Europa endlich ein Ende finden möge. Rodungsstopp im Hambacher Wald eingeklagt. Umweltschützer wollen Tagebau Hambach juristisch stoppen. Mit einem diese Woche beim Verwaltungsgericht Köln eingereichten Eilantrag will der Nordrhein-Westfälische Landesverband des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, einen Rodungsstopp für den Hambacher Forst erzwingen. Der Hambacher Forst, der dem Braunkohleabbau in Nordrhein-Westfalen weichen soll, gehörte mit seinem einzigartigen Ökosystem zu den letzten großen Mischwäldern in Mitteleuropa. Von seinen ursprünglich 5.500 Hektar sind heute nur noch knapp ein Zehntel vorhanden. Der Wald hat eine über mehrere Jahrtausende alte Geschichte. Er existiert seit der letzten Eiszeit vor 12.000 Jahren. In den jetzt noch stehenden Resten finden sich Stieleichen und Hainbuchen, die über 300 Jahre alt sind und Lebensraum für streng geschützte Tierarten wie die Bechsteinfledermaus bieten. Die Restbestände der Eichen-Hainbuchenwälder gehören noch immer zu den flächenhaft und qualitativ hochwertigsten Vorkommen dieses Lebensraumtyps in der ganzen atlantischen Region Deutschlands. Die Bechsteinfledermauskolonien gehören zu den bedeutendsten Europas. Deshalb hatte der BUND bereits 2015 Klage gegen die Fortführung des Tagebaus Hambach und den derzeit geltenden Hauptbetriebsplan eingelegt. Erst im Juni 2017 hatte der Gesetzgeber mit der Änderung des Umweltrechtsbehelfsgesetzes, dem BUND, ein umfängliches Klagerecht eingeräumt. Der BUND hatte daraufhin ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches klar belegt, dass der Hambacher Wald alle fachlichen Kriterien erfüllt, um als europäisches Schutzgebiet gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen werden zu müssen. Dies aber hatte die Landesregierung unterlassen, um den Braunkohleabbau zu ermöglichen. Trotz laufender Klage will RWE ab dem 1. Oktober weitere wertvolle Waldbestände roden. Die anstehende weitere Zerstörung des Waldes wäre ein eklatanter Verstoß gegen europarechtliche Vorgaben, so BUND-Chef Sticht. Das aber soll jetzt mit dem Eilantrag verhindert werden. Angriff auf den Regenwald. Brasilianischer Präsident Temer gibt riesiges Schutzgebiet für Bergbau frei. Brasiliens Präsident Temer hat den vor Jahrzehnten errichteten Schutzstatus von rund 4 Millionen Hektar Regenwald im Amazonasgebiet durch die Unterzeichnung eines Dekrets aufgehoben und will dort künftig den Abbau von Rohstoffen erlauben. Was für die Regierung eine Maßnahme zur Förderung der Wirtschaft und Entwicklung der Region ist, ist für Umweltschützer und Menschenrechtsaktivisten eine Katastrophenmeldung. Das Gebiet liegt in den Bundesstaaten Amapá und Pará im Norden des Landes. Es ist mit rund 46.000 Quadratkilometern in etwa so groß wie Dänemark und stand seit 1984 unter Naturschutz. In der Region werden unter anderem große Goldvorkommen vermutet. Die Regierung in Brasília betonte, die indigene Bevölkerung stehe dort auch weiter unter Schutz. Oppositionspolitiker und Umweltschützer befürchten dagegen negative Auswirkungen für die Ureinwohner, einen Rückgang der Artenvielfalt und Entwaldung sowie massive neue Landrechtskonflikte. Der oppositionelle Senator Randolfo Rodrigues bezeichnete die Entscheidung als größten Angriff auf die Amazonasregion in den vergangenen 50 Jahren. Das Verschwinden der Schmetterlinge. Der Rückgang der Insekten beschäftigt Umweltschützer und Forscher schon länger. Allmählich bemerkt aber auch der Otto-Normalverbraucher, dass es beispielsweise immer weniger Schmetterlinge gibt. Die Deutsche Wildtierstiftung hat den Biologen Professor Reichholf beauftragt, einen Statusbericht zum Verschwinden der Schmetterlinge zu erstellen, indem er über 4 Jahrzehnte an verschiedenen Standorten durchgeführte Untersuchungen mit einbezieht. Ergebnis ist, es gibt einen dramatischen Rückgang in der Artenvielfalt und auch die Zahl der Individuen ist stark rückläufig. Schmetterlinge sind nicht nur schön anzusehen. Sie bestäuben Pflanzen und sind wiederum eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel und Säugetiere. Ihre Funktion im gesamten Ökosystem werde, so Reichholf, häufig unterschätzt. Als Hauptverursacher nennt der Bericht die landwirtschaftliche Nutzung, wie beispielsweise den zunehmenden Maisanbau für die Erzeugung von Biogas. Die Förderung der Biogaserzeugung aus Mais über das Erneuerbare Energiengesetz gefährde dem Bericht zufolge übermaß die Artenvielfalt und damit auch die Schmetterlinge. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam übrigens ein vor wenigen Wochen erst vom Bundesamt für Naturschutz veröffentlichter Agrarreport, der auf eine besonders brisante Gefährdung für Insekten allgemein und Vögel durch die Landwirtschaft hinwies und ebenfalls enormen Handlungsbedarf zum Schutz und zur Förderung der Arterhaltung sieht.
Guten Abend beim zweiten Teil des Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und dem Thema Holzkohle. Im ersten Teil der Sendung hat Jasmin uns einen Überblick gegeben, was Holzkohle ist, wie sie hergestellt wird, vor allem aber welche Auswirkungen ihre Produktion auf die Ökosysteme haben kann. Das wollen wir jetzt etwas vertiefen.
Bei uns ist Aaron Auma, einer der Gründer der Nero GmbH, die biologisch erzeugte Grillkohle herstellt. Hallo Aaron.
Hallo Martin, grüß dich.
Uns und unsere Hörer interessiert sicher, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, Bio-Grillkohle herzustellen?
Ja, auf die Idee sind wir lustigerweise auf einer Reise durch Ghana gekommen. Mein Vater kommt aus Ghana, so auch die Landauswahl des Urlaubes. Und da haben wir gesehen, wo Grillkohle eigentlich herkommt. Also jedes Jahr merken wir, dass immer mehr Wälder entschwinden. Wir sind 3 grillbegeisterte Freunde und jetzt eben Gründer. Und nachdem wir eben festgestellt haben, dass es eben an die Substanz des Urwaldes, des Regenwaldes geht, dachten wir uns, dass es da sich bessere und sinnvollere Lösungen dazu geben muss. Und so haben wir uns sozusagen auf die Suche nach einer nachhaltigen und sinnvoll hergestellten Grillkohle gemacht.
Noch eine Nachfrage zu Ghana. Was genau habt ihr dort vor Ort gesehen? Also wie sind da die Zustände bei der Herstellung von Holzkohle?
In Ghana hatten wir festgestellt, dass eigentlich Kleinbauern illegal sich Hölzer aus dem Wald im Zweifelsfall beschaffen, dort in sogenannten Meilern, traditionellen Meilern herstellen, was auch sehr umweltbelastend ist. Da gehen Essige in den Boden, Formaldehyd und die Schwelgase in die Natur über. Und das Ganze dann von Großkonzernen sozusagen aufgekauft wird, an den Hafen gekarrt wird und dort nach Europa verschifft wird. Sozusagen Letzteres haben wir dann auch nur über Recherchen mitbekommen, aber Ersteres eben vor Ort eben gesehen, wie sozusagen da einfach Wälder einfach sozusagen gerodet werden, um letztlich die Holzkohle dann herzustellen. Nicht für den Eigengebrauch, das wäre noch sozusagen in einem Maße, das sicher auch der nachwachsende Rohstoff verkraften würde. Aber für den Weltmarkt ist es dann einfach nicht sinnvoll.
Das hat euch so nachhaltig beeindruckt, dass ihr euch dann vorgenommen habt, in Zukunft selbst Holzkohle biologisch herzustellen und zu vertreiben.
Genau richtig. Wir sind dann sozusagen in Gespräche mit Forstbetrieben gekommen und von den Forstbetrieben letztlich zu Naturland. Das wissen die wenigsten. Naturland ist ein Zertifizierer, ein Bioverband, der Wälder zertifiziert mit den weitreichendsten Richtlinien der nachhaltigen Forstwirtschaft und sozusagen das, was man in der Lebensmittelindustrie im Biobereich kennt, eigentlich auch auf die Forstwirtschaft ummünzt. Das heißt, dort eben keine Pestizide einsetzt, Kahlschlagverbote sozusagen zugrunde legt bei den Forstbetrieben. Und mit denen sind wir dann eben zusammengekommen für unsere Holzquellen, wo wir Buchen- und Eichenhölzer nutzen können, die Möbelindustrie nicht brauchen kann. Sogenanntes Industrieholz, das anfällt, das nutzen wir dann, um eine hochwertige Grillkohle herzustellen.
Wie war denn so die Reaktionen in eurem Umfeld auf die Idee? Also gibt es auch im Grillermilieu oder in der Grillerszene ein Verständnis für das Problem, dass Holzkohle oftmals ja aus Tropenwäldern kommt oder nicht nachhaltig gewonnen wird?
Definitiv. Also die meisten machen große Augen, wenn sie dann eben mitbekommen, was sie jahrelang eigentlich da gekauft haben. Und das ist so ein bisschen das Thema, dass noch die wenigsten wissen, was eigentlich passiert und wo die Grillkohle herkommt. So ging es uns eigentlich auch. Und erst eigentlich durch die Reise im Hinterland von Ghana haben wir so richtig mitbekommen, was eigentlich bei uns in den Grilltüten landet. Also da auf jeden Fall ein sehr großes Verständnis und auch eine Begeisterung für das, was wir da tun.
Du hattest jetzt eben schon erwähnt, dass ihr beispielsweise Industrieholz verwendet, dass eure Wälder oder euer Holz Naturland zertifiziert ist. Was sind denn das, was sind eure genauen Bezugsquellen? Was sind das für Wälder, aus denen das Holz dann kommt, das ihr nutzt?
Unser Holz kommt aus Naturland zertifizierten Wäldern. Das sind in erster Linie Stadtwälder. Bei uns jetzt im Speziellen ist das Saarbrücken, der Stadtwald in Saarbrücken, aus das wir unser Holz beziehen können, der entsprechend eine Zertifizierung hat. Für die Verarbeitung haben wir einen nahegelegenen Produzenten in Frankreich zur saarländischen Grenze gefunden, der auch eine Besonderheit hat, weil eben, wie schon erwähnt, das Meiler-Verfahren, das es noch oft im Ausland gibt, war sozusagen, wer hätte nicht unseren Ansprüchen an Nachhaltigkeit Genüge getan. So haben wir eben da aber einen Produzenten gefunden, der über Retorten produziert und das so wirtschaftlich, dass überschüssige Energien übrig bleiben und daraus noch Ökostrom gewonnen werden kann. Und das sozusagen mit eines der innovativsten und auch modernsten Werke in ganz Europa ist.
Du hattest auch vorher schon aus Ghana erwähnt, dass eben viele Nebenprodukte anfallen bei der Holzkohleproduktion. Und wie ist das dann bei der Produktion in so einer Retorte, wie du es jetzt eben erwähnt hast, in Frankreich? Was passiert da mit Formaldehyd und all den Produkten?
Das ist jetzt ein bisschen technisch beschrieben, aber im Endeffekt werden die Nebenprodukte gecrackt. Das heißt, bei einer hohen Temperatur werden diese zu, ich sag jetzt mal, einem Brennwertstoff sozusagen aufgeheizt, sodass der wiederum verfeuert werden kann. Das ist rückstandslos, bis auf natürlich Filteranlagen, die Partikel noch mit auffangen, in Energie umgewandelt werden kann. und dadurch, dass da so viel Energie entsteht, dass ein exothermer Prozess eben noch Ökostrom gewonnen werden kann. Das heißt, es gibt eigentlich in der Produktion keine Reststoffe mehr, die irgendwo eine umwelt- oder gesundheitsbelastende Substanz in sich hat.
Die Hölzer sind, die ihr da verwendet, also das sind tatsächlich dann also Industriehölzer, mehr oder weniger Abfallprodukte, die bei der Holzverarbeitung anfallen oder auch direkt aus dem Wald?
Das sind teilweise Hölzer, die direkt aus dem Wald stammen. Das heißt, das sind Hölzer, die entsprechende krumm wachsen oder einen leichten Pilzbefall haben. Das heißt, für die Möbelindustrie eben nicht mehr zum Einsatz kommen können. Aber für uns noch einen super Bestandteil eigentlich hergeben, was die Produktion von Holzkohle betrifft.
Holzkohle muss also nicht direkt aus der Zerstörung von Wäldern kommen. Es gibt auch sinnvolle Alternativen. Nach einer kurzen Pause gehen wir auf die Nachhaltigkeit von Holz bzw. Grillkohle noch etwas genauer ein, schauen uns Siegel an und worauf wir als Verbraucher zusätzlich noch achten können. Jetzt aber erst Bob Dylan mit The Times Are A-Changing. Wir sind noch einmal zurück beim Ökomagazin Rainbow. Bei mir ist weiterhin Aaron Armat von Nerokohle pro Gast, der aus der Beschaffung nachhaltigen Holzes für Grillkohle berichtet. Aaron.
Wie groß seid ihr im Moment? Also wenn man eure Webseite anschaut, dann sieht das noch recht familiär aus, sage ich jetzt mal. Wie viel verarbeitet ihr da?
Also wir sind noch ein Start-up im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir haben mit der biozertifizierten Grillkohle dieses Jahr gestartet. Der Sommer hält ja noch an, das heißt, wir sind noch gewissermaßen mitten in der Saison, sodass wir eine Auswertung derzeit noch nicht vorliegen haben, die wir beziffern können. Aber sehen natürlich in die Zukunft auch dahingehend, dass die Einkäufer auch immer mehr den Fokus dahin bekommen, zu achten, woher die Produkte kommen und erwarten einen stetigen Wachstum.
Ein anderes Thema, das ich auch noch gerne ansprechen würde, ist, weil es jetzt Ihnen auch schon mehrfach gefallen ist, das Schlagwort Naturland und die Zertifizierung. Warum habt ihr euch gerade für Naturland entschieden? Weil es gibt ja gerade im Waldbereich auch zwei große andere Siegel mit dem FSC oder PEFC, die weitaus verbreiteter sind. Warum habt ihr euch nicht für so ein Siegel entschieden?
Das ist eine sehr gute Frage. Das war aber eine sehr bewusste Handlung, uns für Naturland zu entscheiden, weil Naturland das einzige Zertifikat ist, das Tropenholz kategorisch ausschließt. Das heißt, Naturland zertifiziert derzeit nur Wälder in Deutschland und hat die, wie gesagt, die striktesten Regularien, die es eigentlich in der Forstwirtschaft zugrunde gelegt werden können. Das heißt, das ist ein Siegel, mit dem jeder Kunde sicher sein kann. Er muss nichts weiteres prüfen, sondern er kann die Holzkohle besten Gewissens eigentlich kaufen. Nachhaltiger geht's eigentlich nicht und deswegen war eigentlich für uns da die Entscheidung ganz klar. Das ist ein Siegel, das nicht von der Wirtschaft im Zweifelsfall getrieben ist und demnach hier auch großes Vertrauen genießt.
Habt ihr den Eindruck, dass die Kunden beim Holzkohlekauf auf entsprechende Siegel achten? Also wie ist da die Rückmeldung, die ihr so erfahrt?
Ja, auf jeden Fall schon, wie gesagt, aber ich denke, oft ist es noch das Kernproblem, das bei vielen noch gar nicht angekommen ist, welches Problem eigentlich hinter der Holzkohle und letztlich den Inhalten bzw. umweltlichen Belastungen damit einhergehen. Bei den Kunden aber auch aufgrund der medialen Wirkung mittlerweile, die sich dessen bewusst sind, die gucken tatsächlich, woher im Zweifelsfall die Hölzer kommen, was ich eben auch sehr wichtig finde, weil es gibt viele Siegel, die ja auch im Zweifelsfall Tropenholz zertifizieren und wir aber grundsätzlich eine Nachhaltigkeit bei Tropenholz in Frage stellen, wenn der Baum 500 Jahre alt ist, müssten einige Generationen aussetzen zu grillen, dass das nachhaltig bewirtschaftet und wieder aufgeforstet werden könnte.
Gibt es auch andere Alternativen beim Grillen als Holzkohle? Was kann man da noch, was würdest du da sagen, was man dann auch verwenden kann?
Es gibt auf jeden Fall gute Ansätze, was man sonst noch verwenden kann. Das sind dann teilweise, ich sage jetzt mal, kohlenstoffhaltige Reste, die in der Agrarwirtschaft anfallen. wie Kokos, Nüsse oder dergleichen. Allerdings ist da immer so ein bisschen eben der weite Weg, woher das kommt, und dann natürlich auch die Produktionsbedingungen vor Ort in Drittländern immer natürlich noch mit einem Fragezeichen behaftet. Aber es gibt da auf jeden Fall schon Ansätze, sozusagen hier dem Urwaldsterben entgegenzuwirken. Uns ist es aber wichtig, etwas Nahegelegenes zu nutzen, und im Zweifelsfall haben wir in Deutschland sind wir mit Waldreichtum besegnet und würden darauf plädieren, zu gucken, woher das Holz kommt, was das Wichtigste ist, um eben auszuschließen im Zweifelsfall, dass der Regenwald verschwindet.
Was würdest du also jetzt den Grillern, wenn die Grillsaison sich jetzt so langsam dem Ende zuneigt, Grillern raten, die jetzt noch umsteigen wollen, worauf sollen sie achten beim Grillen?
Ich würde eigentlich jedem, der Grillkohle kauft, empfehlen, sich zu versichern, dass es ein Nachhaltigkeitssiegel gibt, aber parallel eben zu gucken, welche Hölzer verwendet und dass es heimische Hölzer sind. Dazu eignen sich natürlich Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche hervorragend. Hier kann man sich dann zumindest sicher sein, dass es nicht aus dem Regenwald kommt. Auch nicht immer, das ist klar. Es gibt natürlich immer auch schwarze Schafe. Aber das denke ich, wenn man das macht, dann kann man vom Verbraucher eigentlich nicht mehr verlangen.
Kann ich das als Verbraucher so einfach rausfinden? Also ist das eine Angabe, die auf der Tüte steht, oder muss ich da beim Verkäufer oder beim Hersteller nachfragen, wenn ich wissen will, wo es herkommt?
Das ist tatsächlich ein Problem, dass es oft nicht draufsteht und man die Katze im Sack kauft. Aber ich würde jedem Käufer sagen, wer nicht draufschreibt, oder wenn der Käufer nicht erkennen kann, was drin ist, dann muss er im Zweifelsfall die Finger weglassen, weil dann ist auszugehen, dass was zu verschleiern ist und dann Regenwald eben hier günstig verhökert wird. Und da würde ich dann sagen, im Zweifelsfall dann lieber mal auf den Grillabend verzichten oder mal noch in einem anderen Markt vorbeischauen und bei einer größeren Auswahl die richtige Holzkohle dann entsprechend wählen.
Wenn ich mir jetzt die lange Suche sparen will und weiß, ihr stellt was Gutes her, wo finde ich denn Nero Grillkohle? Wie kann ich euer Produkt erwerben?
Uns findet ihr in den meisten Biomärkten in eurer Nähe. Wir haben auch auf unserer Webseite eine entsprechende Maske, wo ihr euren Biomarkt in der Nähe suchen könnt. Wenn das nicht ist, dann könnt ihr immer noch oder kann man uns immer noch über den Online-Shop sozusagen unsere Produkte beziehen.
Der Online-Shop, den findet ihr unter nero-grillkohle.de. Ist das richtig?
Genau, richtig.
Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir.
Sehr gerne.
Und wünsche euch noch eine gute Grillsaison.
Vielen Dank, das können wir gut gebrauchen.
Selbst der begeisterte Griller Aaron, der nun sogar eigene Bio-Grillkohle herstellt, sagt, dass er im Zweifelsfall lieber aufs Grillen verzichtet, als dafür Holzkohle dubioser Herkunft zu verwenden, bei der er sich nicht sicher sein kann, ob er extra dafür Wälder gerodet wurden. Diese Empfehlung können wir uns nur anschließen, denn auch wenn Unternehmen rücksichtslos handeln, nimmt uns das nicht komplett aus unserer eigenen Verantwortung. Bevor wir jetzt aber alle an den Grill rennen, hat Johanna nach Mike Lanegan und Isabel Campbell mit Sally Don't You Cry noch die aktuellen Veranstaltungstipps für uns.
Veranstaltungstipps. Neben Holzkohle arbeitet Pro Regenwald noch zu einer Vielzahl weiterer Themen rund um Wald und Klimaschutz. Wer sich darüber informieren will und Interesse hat, sich selbst einzubringen, kann zum monatlichen Einsteigertreffen kommen. Am Dienstag, den 5. September um 19 Uhr, ist es wieder soweit. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter www.pro-regenwald.de. Wer es nicht zum Einsteigertreffen schafft, aber dennoch mehr über die Arbeit von Pro Regenwald wissen möchte, unsere Projekte unterstützen und sich mit netten Menschen unterhalten will, hat beim Streetlife die Gelegenheit dazu. An unserem Stand informieren wir und beantworten fast alle Fragen. Samstag und Sonntag, den 9. und 10. September, auf der Leopoldstraße. Auf der Halbinsel Yucatan beabsichtigt der Gentechnikkonzern Monsanto auf tausenden von Hektar Land den Anbau von Gensoja. Teilweise geschieht dieser Anbau bereits heute illegal. In Mexiko werden jährlich zwischen 50.000 und 60.000 Tonnen Honig produziert. Etwa die Hälfte davon geht in den Export. Unter den europäischen Abnehmern steht Deutschland an erster Stelle. In den Bundesstaaten Quintana Roo, Campeche und Yucatan erzielen mindestens 25.000 Maya-Familien große Teile ihres Einkommens durch die Herstellung hochwertigen Bienenhonigs. Eine Verunreinigung des Honigs durch Pollen aus Gensoja würde voraussichtlich den Export nach Europa völlig zusammenbrechen lassen. Gleichzeitig steigt die Verwendung des jetzt schon Schäden anrichtenden Pestizids Glyphosat mit dem Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzungen exponentiell. Unter dem Motto »Kein Gensoja«. Maya-Imkerinnen der mexikanischen Halbinsel Yucatan wehren sich gegen Monsanto und die eigene Regierung, berichten Betroffene über die Situation und ihren Widerstand in Yucatan. Am 27. September ab 19 Uhr im Eine Welthaus in München.
Damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Sendung. Ich bedanke mich noch einmal bei Jasmin, Johanna und Aaron für die spannenden Einblicke in die Welt der Holzkohle, wie sie produziert wird, welche Folgen die Produktion haben kann und wie es auch ökologisch besser geht. Für weitere Hintergründe und Informationen möchte ich euch noch unsere Internetseite www.pro-regenwald.de ans Herz legen. Abschließen werden wir die heutige Sendung mit Leonard Cohen und Halleluja. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch und bis zum nächsten Mal.